Ja, ich grüße euch heute Morgen von hier vorne aus. Für mich ist es auch ein Perspektivwechsel, hier vorne zu stehen. Ich kam eben schon ganz durcheinander. Ich wollte schon dem Nils mein Programm geben. Ich brauchte dem Nils gar kein Programm geben, das hat Henning bereits getan. Sondern ich darf euch heute einige Gedanken weitergeben von einer uralten Geschichte, die ihr vielleicht alle kennt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich für diese Geschichte im Rahmen der Predigtreihe gemeldet, weil ich bin eine alte Sonntagsschultante und ich kenne die Geschichte gut. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gedacht, oh, die Ansprüche, die diese Geschichte an mich hat oder an uns als Gemeinde hat, diese Messlatte könnt ihr jetzt an mich anlegen. Und da ist mir doch ein bisschen Angst und Bange geworden, so ähnlich vielleicht wie dem Henning letztens auch, als er sagte, als er über den Text gesprochen hat, über einen anderen Text. Aber ich freue mich, dass diese Geschichten in der Bibel aufgeschrieben sind. Und ich wünsche mir sehr, dass das, was ich euch heute sage, dass ich mir das zuerst sage. Also ja, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Das wäre schön. An einem Tisch mit Zachäus. Ich habe euch einen Tisch gedeckt. Deswegen sitzt ihr auch ein bisschen anders, damit ihr diesen Tisch ein bisschen anders vielleicht auch mal wahrnehmen könnt, als wenn der jetzt hier vorne steht. Der Gerd hat eben schon das schöne Geschirr gesehen. Das Geschirr ist von meinen Großeltern. Wir kennen das als Kinder, Andreas wird es auch kennen. Ich glaube, es ist sogar von Rosenthal. Und ich habe es geerbt. Und immer, wenn wir Suppe essen, kommt es auf den Tisch, weil ich habe keine gescheiten Suppentassen und Teller. Und früher war es schon so, bei meiner Oma, sonntags kam es auf den Tisch. Und es erinnert mich so an meine Großeltern. Wann habt ihr zum letzten Mal jemanden eingeladen? Ist das schon länger her oder noch nicht so lange? War das jemand, der euch bekannt ist oder nicht bekannt ist? Und ich möchte noch mal einladen für unsere Aktion, so habe ich dich noch nie gesehen, wo wir uns untereinander in der Gemeinde einladen können und auch mal den vielleicht einzuladen, der einem zugeteilt wird, den man nicht so häufig einlädt, um ins Gespräch zu kommen. Wenn wir einladen zu Hause, was wir eigentlich gerne tun, aber dann wird oft eben auch eine Tischdecke rausgesucht oder gebügelt. Ich bügel die meistens erst, wenn der Besuch kommt, kurz vorher. Das Geschirr wird aufgefahren, es wird gekocht oder ähnliches. Und meistens freue ich mich sehr, aber kurz vorher werde ich ziemlich hektisch. Und Leute, die mich gut kennen, die merken das. Und manchmal denke ich so, die kommen dann rein und ich denke so, jetzt ganz cool bleiben, alles ist richtig gut. Und dann sagen die mir, sollen wir dir helfen und so. Und dann denke ich immer, ich habe ja auch blinde Flecken, wie jeder von euch. Werde ich jetzt irgendwie hektisch oder wollen die mir einfach nur so helfen? Sind die nett? Aber wenn wir dann um einen Tisch sitzen und es fängt an, dass das Essen schmeckt und man kommt ins Gespräch, dann bin ich erleichtert. Und wir hören heute eine Begebenheit von jemand, der keine Zeit mehr hatte, sich auf seinen Gast oder auf seine Gäste vorzubereiten. Denn er wurde ganz schnell zum Gastgeber in seinem eigenen Hause und konnte nicht viel machen. Und diese Begegnung hatte Folgen für ihn und für andere. Und ich würde mir das wünschen, dass diese Begegnung auch Folgen für uns hat, für euch und für mich, für die nächste Zeit, dass wir etwas damit anfangen können, mit dieser Begegnung, die Jesus mit diesen Menschen hatte. Und dass diese Folgen Auswirkungen haben auf unseren Alltag. Ich habe euch den Text mitgebracht. Henning hat gerade schon den Namen dieses Mannes genannt, der Saubermann. Die Geschichte steht in Lukas 19. Ihr könnt sie mitlesen, wenn ihr möchtet. Jesus im Haus des Zöllners Zachäus. Dann kam er nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war sehr klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand so viel gefordert habe, zu viel, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Als wir diese Predigtreihe geplant haben, haben wir uns gewünscht, dass wir als Gemeinde und wir, jeder Einzelne von uns, relevanter wird für den Stadtteil, für unsere Umgebung, für unsere Freunde, Nachbarn. Und das ist hier in dieser Geschichte passiert. Was mit Zachäus passiert ist, hatte Auswirkungen für ihn und für die anderen in seiner Umgebung. Hat jemand von euch schon mal ein Bibliodrama mitgemacht? Mal ganz ehrlich, Hand hoch. Wer hat das schon mal mitgemacht? Andreas, Micha, du auch. Ein Bibliodrama, habe ich mir sagen lassen, ist ein kreativer Zugang zu einem Bibeltext, wo es dann Rollen gibt. Und durch diese Rollen bekommt man Zugang zu dem Text und auch zu seiner eigenen Persönlichkeit. Vielleicht habt ihr jetzt Angst, dass sowas hier passiert, aber ich habe gehört, da müssen Fachleute bei sein und ich bin keine Fachfrau dafür. Aber wäre das mal jetzt interessant, so ein Bibliodrama zu machen mit uns hier. Da ist Zachäus, der Mann, den keiner leiden kann in seinem eigenen Volk. Warum nicht? Weil er hat die Leute übers Ohr gehauen. Er hieß Saubermann, aber er war ein Betrüger. In Jericho, dieser Stadt, die von Römern besetzt war und eine bedeutende Handelsstadt, wurden auf die Waren, auf die Marktstände und an den Grenzübergängen Zölle erhoben. Und Zachäus war ein oberster Boss und hatte viele Bedienstete unter sich. Und die Römer hatten den Juden angeboten, diesen Job zu machen. Und Zachäus lebte sehr, sehr gut davon, weil er hat zu viel einkassiert. Er war wirklich ein Betrüger. Er hat seine eigenen Landsleute übers Ohr gehauen. Und die Zollbeamten sagten manchmal so scherzhaft, alle Wege führen durch Jericho. So einer wie Zachäus war reich, hatte Macht, aber bei den eigenen Leuten war er verhasst. Wahrscheinlich hatte er auch bei den Juden nicht viele Freunde mehr. Denn wenn die Leute an die Zollstation ankamen, dann waren sie der Willkür ausgesetzt. Sie konnten nichts mehr machen, sie mussten bezahlen oder sie mussten zurückgehen. Und wenn sie das drei- oder vierfache bezahlen mussten und nicht wollten, dann wurden sie nach Hause geschickt. Ganz ehrlich, wären wir nicht vielleicht auf die Straße gegangen und hätten demonstriert für diese Ungerechtigkeit oder würden wir heute nicht sagen, lasst euch nicht alles gefallen, das ist unfair, was da passiert. Und das war es ja auch. Und ich würde sagen, so einer wie Zachäus gehört nicht zu der Zielgruppe, die sich für Jesus und den Glauben interessiert, für das, was der Messias predigt. So einer nicht. Der hat viel Geld, der hat Macht, nicht mehr so viele Freunde vielleicht, aber vielleicht kann er sich auch noch Freunde kaufen. Aber interessanterweise passiert genau das hier. Er interessiert sich für Jesus, er möchte Jesus sehen. Vielleicht aus Neugier, vielleicht, weil ihm ein alter Freund davon erzählt hat. Vielleicht, weil er gehört hat, dass ein Blinder geheilt wurde vor kurzem von diesem Jesus. Wir wissen es nicht genau. Er war auf jeden Fall interessiert. Und Jesus ist in der Stadt und viele umringen ihn. Da gibt es Gerangel und Geschubse. Viele sind unterwegs, die Frauen, die Kinder, die Kranken, die frommen Juden, die Jünger. Und es ist Jesus' letzter Weg nach Jerusalem. Es ist vielleicht die letzte Chance für Zachäus, Jesus kennenzulernen. Zachäus ist reich, hat Macht, aber er ist sehr klein. Und was macht er? Er steigt auf einen Baum, wie so ein kleiner Junge. Er klettert auf einen Baum. Vielleicht kannst du mal das nächste Bild zeigen. Er steigt auf einen Maulbeerbaum. Ein Maulbeerbaum hat ziemlich viel geäst, ist sehr buschig und unten einen breiten Stamm. Wir wissen nicht, wo Zachäus sich hingehockt hat. Auf jeden Fall hat er auf so einem Baum gesessen. Vielleicht haben die Leute ihn nicht durchgelassen. Vielleicht aber auch ist er untergegangen in der Menge. Jesus, der vorbeikommt, bleibt stehen und sieht Zachäus. Er sieht ihn auf diesem Baum. Und wisst ihr was? Das ist das, was mich zuerst so angesprochen hat, dass Jesus Zachäus sieht. Bei uns zu Hause gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen von dem, was man sieht und so nicht sieht. Und wir lachen manchmal darüber. Zum Beispiel sehe ich relativ spät, welcher Nachbar von uns im Urlaub ist, welches Auto die Nachbarn fahren. Und andere zu Hause, ich will jetzt keine Namen nennen, ihr könnt es euch vielleicht mal überlegen, haben das sehr gut im Blick. Dafür lese ich manchmal die Zeitung und sage, in Mülheim ist das und das los. Habt ihr das nicht gelesen? Habt ihr das nicht gesehen? Nö, habe ich nicht gesehen. Ich sehe auch nicht immer die Leute, die mit dem Auto an mir vorbeifahren. Mein Vater war auch so einer, der konnte durch die Gegend fahren, keiner hat ihn gesehen. Ich habe das auch so ein bisschen geerbt, aber inzwischen fallen mir schon Dümpner auf im Auto, die ich dann doch mal wahrnehme. Jesus sieht Zachäus. Und was sieht er? Ich würde sagen, Zachäus, du hast keinen Bock auf Jesus. Du hast keinen Bock auf Gemeinde, du hast keinen Bock darauf, Jesus kennenzulernen, aber Jesus sieht ihn. Oskar Dierbach, den die meisten von euch kennen, der Schüler Sozialarbeit gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob es ihn noch gibt. Er hat jugendliche Schüler versucht, in Praktikas zu vermitteln, die kein Abitur machen. Nicht unbedingt. Und er hat versucht, ihnen Berufsfelder aufzuzeichnen an Schulen mit Lehrern gemeinsam, sodass sie eine Chance haben, sich weiterzuentwickeln und nicht auf der Straße zu landen letztendlich. Und er erzählte einmal in einem Vortrag, dass er beim Einkaufen von einer Lehrerin angesprochen wurde, von einer der Schulen, wo sie mit zusammengearbeitet haben. Herr Dierbach, kommen Sie mal her. Ja, wieso, was soll ich denn? Ich habe da einen Schüler. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Können Sie mal gucken, ob Sie bei dem was sehen? Ich fand dieses Beispiel so schön. Jesus sieht weiter. Was sehen wir bei Menschen? Sehen wir die Fassade oder sehen wir dahinter? Jesus sieht dahinter. Das hat mich getröstet und das hat mich angespornt, auch mal hinter die Fassaden von Menschen zu gucken, näher hinzuschauen. Jesus lässt sich unterbrechen. Er bleibt stehen und dann, was macht er? Er sieht auf den Baum und da hockt Zachäus. Sehen wir die Menschen auf den Bäumen, wo sie sitzen? Wir müssen schon hochschauen. Wir müssen uns unterbrechen lassen. Veit Klaasberg, der schon mal bei uns gepredigt hat, drückt das so aus. Wo sind die Bäume und wer sind die Leute, die darauf sitzen? Diese Leute gilt es zu finden. Denn sie sind offen für das Evangelium. Sie wollen eine Begegnung mit Jesus. Und diese Begegnung mit Jesus geschieht heute über seine Nachfolger. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus auch heute noch Menschen sucht und findet. Er tut dies durch seine Gemeinde, durch dich und mich. Menschen auf Bäumen. Wo sind die Menschen, die auf Bäumen sitzen, die wir oft nicht wahrnehmen? Sehen wir sie? In 1. Samuel 16, Vers 7 steht, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und in Matthäus 14 steht, dass es Jesus tief ergriffen hat, dass es ihn jammerte, als er die Menschen sah. Wenn wir die Menschen sehen, wie Jesus sie gesehen hat, dann können wir nicht anders, als sie einladen zu ihm. Und dann, was passiert dann? Zachäus steigt tatsächlich vom Baum herab. Er freut sich und sagt, komm in mein Haus, sei mein Gast. Vielleicht war er auch schadenfreudig. Ich habe mir so vorgestellt, wie er jetzt vom Baum runtergeht, als kleiner Mann und so durch die Menschenmenge geht und alle treten zur Seite und sagen, boah, jetzt geht der Messias mit dem. Wo geht er wohl hin? Aber er hat ja gesagt, ich gehe in dein Haus. Und vielleicht hat Zachäus da gestanden und gedacht, so, jetzt. Er wurde 3 Köpfe größer und hat sich gedacht, jetzt gehe ich mit ihm. Ich war auf dem Baum und jetzt lädt er mich ein, in sein Haus, in mein Haus mitzukommen. Ja, geht schon. Danke. Er hat gemerkt, der Messias möchte bei ihm zu Gast sein. Er hat Interesse. Er fragt mich, ob ich die Tür aufmache, mein Lebenshaus, ob ich ihm alles zeige. Und wisst ihr das? Das ist das Schönste, finde ich, was bei Menschen passieren kann. Wenn Leute vom Baum steigen und merken, dieser Jesus hat Interesse an mir und ich mache meine Herzenstür auf. Er möchte mich haben Und wisst ihr was, wir beten manchmal, komm Herr Jesus, sei du unser Gast. Und wenn das passiert, dass Jesus der Gast ist oder der Herr wird, dann ist das ein großes Wunder. Und das sind heilige Momente im Leben von Menschen. Und viele von uns haben das erfahren. Komm, Herr Jesus, sei du mein Gast. Vielleicht war es, wie gesagt, die letzte Chance für Zachäus, Jesus kennenzulernen. Wie ist das bei uns? Haben wir schon oft von Jesus gehört und denken, ich kann jetzt einfach nicht glauben, ich kann nicht vertrauen. Komm, Herr Jesus, sei du mein Gast. Zachäus hat es gemacht. Er ist runtergestiegen vom Baum. Und in dem Psalm steht, Vers 95, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Was passiert jetzt mit Zachäus und Jesus? Ich habe zu Weihnachten ein Buch geschenkt bekommen von Bettina Becker. Ich weiß nicht, ob die einer von euch kennt. Herausspaziert heißt dieses Buch. Von mutigen Schritten und der bewegenden Hoffnung für unsere Welt. Und meine Schwägerin hat es mir geschenkt und sagte, guck mal rein, ich finde es ganz schön. Und ich war sehr bewegt und herausgefordert von dem, was Bettina Becker in diesem Buch schreibt. Und über diese Geschichte schreibt sie, über die Zachäus-Geschichte. Wir würden vielleicht so denken, dass die Geschichte so weitergeht. Zachäus, komm schnell herab, rief Jesus. Ich muss mit dir reden. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und die beiden gingen eine Weile nebeneinander her. Jesus erzählt ihm Geschichten von Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Dann sprach Zachäus, Jesus, willst du mein Gast sein? Doch Jesus sah ihn ernst an, antwortete und sprach nein. Wie kannst du bloß von mir denken, ich würde mich an dem bereichern, was du dir zu Unrecht genommen hast? Würde ich nicht meine Brüder und Schwestern verraten, die du betrogen hast? Nein, Zachäus, ich werde dein Haus nicht betreten und werde nicht an deinem Tisch essen. Reinige dich erst und tue Buße, denn wenn du das alles zurückgegeben hast und deinen Besitz mit den Armen geteilt hast, dann werde ich mich gern an deinen Tisch setzen. Und eilends ging Zachäus und verteilte seinen Besitz unter den Armen. Danach lud er Jesus zum Abendessen ein. Und Jesus nahm dann die Einladung mit einem Lächeln an. So wäre es vielleicht nach unserem Empfinden korrekter gewesen, die Begebenheit so weitergegangen wäre. Aber so ist es nicht gewesen. Jesus geht mit Zachäus nach Hause, Zachäus macht die Tür auf und dann setzen sie sich an den Tisch. Vielleicht holt der Zachäus schnell noch das beste Geschirr raus, seine Familie, die paar Freunde, die er hat, und holt sie mit an den Tisch. Es wird nicht berichtet, was Jesus gesagt hat zu ihm. Es steht nichts in der Bibel darüber, was er gesagt hat, interessanterweise. Wodurch verändert Jesus in dieser Geschichte? Einer hat geschrieben, Jesus verändert durch Zuwendung, nicht durch den erhobenen Zeigefinger. Überall, habe ich mir so gedacht, in der Wohnung ist vielleicht der Reichtum gewesen, den Zachäus angehäuft hat. Und das, was auf dem Tisch stand, das war ja wahrscheinlich auch nicht ehrlich erarbeitet, sondern von dem Geld, wo der Gauner Zachäus zu viel abgeknöpft hat. Jesus setzt sich an den Tisch. Und Veit Klasberg schreibt dazu, Jesus geht in ein infiziertes Haus. Er setzt sich an einen Tisch mit ihm, der Familie. Das hat er übrigens öfters gemacht. Klar, da kann man sich anstecken, aber da kann man auch die Infizierten heilen. Wer helfen will, muss dahin gehen, wo es weh tut. Wer sauber machen will, muss in den Dreck fassen. Wo können wir hingehen, wo es weh tut? Wir als Gemeinde, jeder persönlich. Was hat uns das für uns persönlich zu sagen? Es kam auch ehrlich gesagt bei allen nicht gut an, die mit ihm unterwegs waren. Der Messias begegnet dem Zöllner. Der sitzt mit ihm an einem Tisch und teilt das Essen mit ihm. Der baut eine Beziehung auf, das geht doch nicht. Kurz vorher hatte Jesus eine Begegnung mit einem reichen Mann. Das steht auch in der Bibel. Und das ist das Gegenbeispiel von Zachäus. Weil dieser Mann hat alle Gebote gehalten. Gesagt, Jesus, ich habe alle Gebote gehalten. Was kann ich tun? Wie kann ich ewig leben? Und Jesus sagt, geh hin und verkaufe das, was du hast. Und der junge Mann, der reich war, geht nach Hause. Für ihn war das nichts. Und hier Zachäus, der Betrüger, Er gibt ab. Er lässt sich von Jesus verändern. Jesus lädt alle ein an seinen Tisch zu einer Begegnung mit ihm. Und so hat diese Einladung Folgen, so oder so. Zachäus gibt seine Anweisungen den Untergebenen, dass sie sich in Zukunft korrekt verhalten sollen. Es steht nicht in der Bibel, dass er seinen Job an den Nagel legt und nicht mehr Zöllner ist. Es steht da drin, dass er abgibt, dass er seinen Betrug zugibt und dass er sein Geld zurückzahlt. Wie hat er das wohl gemacht? Weil einige Reisende sind wahrscheinlich nur durchgereist und vielleicht hat er die auch nie mehr wieder gesehen. Aber er hat auf jeden Fall viel gespendet für die Armen. Und das hat Auswirkungen gehabt, das wurde gesehen. Er, der äußerlich verloren war und arm, obwohl er alles hatte, wurde gefunden von Jesus, der ihn sah, und es veränderte sich sein Leben. Bettina Becker schreibt, dass sie ist Theologin und Theaterpädagogin, und sie schreibt, dass sie als junge Frau als Evangelistin unterwegs war. Und sie wollte raus, sie wollte zu den Leuten. Sie wollte nicht einfach, dass alle Leute in die Gemeinde kommen, sondern sie wollte Leute erreichen, die mit Kirche nichts am Hut haben. Und dann sitzt sie mit einigen Mitarbeitern in der Gemeinde und betet an einem Abend und sagt zu den Leuten: Lasst euch zeigen, wer von euch findet jemanden, wo er hingehen kann, den er für Jesus erreichen kann. Und alle schließen die Augen und sie hat gar nicht so richtig geglaubt, dass sie auch gemeint ist. Und als sie die Augen schließt und alle so beten, sieht sie vor ihrem Auge einen Wohnwagen. Sie wohnte zu der Zeit im Westerwald und sie wusste genau, was dieser Wohnwagen zu bedeuten hatte. In diesem Wohnwagen wohnten an einer Landstraße die Prostituierten und haben dort angeschafft. Und einige Wohnwagen standen da. Und sie hat gedacht, nee, da gehe ich nicht hin. Kann ja nicht sein, dass das so gemeint ist. Sie hat keine Ruhe gefunden und ist eines Tages wirklich zu diesem Wohnwagen gegangen. Und sie hat ihren Horizont erweitert. Sie hat die Frauen getroffen, die da arbeiten. Die Frauen haben ihr die Tür aufgemacht. Sie ist zu ihnen an ihre Arbeitsstelle gegangen. Sie hat Geschichten gehört von Leuten, von Frauen, die an Jesus geglaubt haben, die aus einem anderen Land kamen. Und es hat sie erschüttert. Und sie haben ein Netzwerk gegründet von mehreren Frauen, die diese Frauen über Jahre besucht haben. Was bedeutet das, wenn wir anderen begegnen? Was hat das für Auswirkungen auf uns? Für Zachäus hatte das die direkten Auswirkungen, dass er abgegeben hat, dass er sein Leben verändert hat, dass er seine Schuld eingestanden hat. Welche Folgen hat das für uns als Gemeinde und für uns persönlich? Warum sollen wir anderen begegnen und mobil werden, aus unserer schönen Immobilie heraus, aus unserem Gemeindehaus? Das kostet Kraft, Zeit und Geld. Davon haben wir nicht viel oder nicht genug. Aber wer Verlorene suchen will, der muss losgehen. Und wenn mir das klar wird, dann kann ich nicht arrogant auf die anderen Gruppen gucken, die in meiner Stadt wohnen. Mich hat dieser Text herausgefordert, und ich habe mich gefragt, was heißt das für mich persönlich? Muss ich meine Blockaden im Kopf verändern? Muss ich, wenn ich Leuten begegne, vielleicht erstmal hinter die Fassade gucken? Mit Sicherheit. Und was kann das für uns als Gemeinde bedeuten? Wir haben ein schönes Gemeindehaus. Es wäre, glaube ich, nicht richtig, wenn wir sagen würden, wir laden hier keinen mehr dazu ein. Aber was könnte das heißen, mobil zu werden für uns? Vielleicht kannst du mal das nächste Bild zeigen. Es gibt ein Projekt von dem Bund der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, das heißt Tischgemeinschaft. Und sie kommen vorbei und bauen in der City oder da, wo man das möchte, dieses Bild auf. Es ist das Bild von Jesus mit seinen Jüngern beim Abendmahl von Da Vinci. Und sie gehen in die City und kommen ins Gespräch mit Leuten. Und ich glaube, diese jungen Männer, das war in Köln, die haben sich an diesen Tisch gesetzt und so kamen sie ins Gespräch über den Glauben. Andere Gemeinden haben das so gemacht und haben sie eingeladen und dann hieß es der längste Tisch in unserer Stadt. Der Gerd hat ja so schon mal die Vision vom Dümpner Tor. Vielleicht wäre das ein Weg, rauszugehen als Gemeinde, Sie einzuladen mit diesem Plakat und zu sagen, kommt an unseren Tisch, wir möchten mit euch ins Gespräch kommen. Kannst du mal das nächste Bild zeigen? Es ist sicherlich auch richtig, da steht dieses Plakat in der Gemeinde, auch in der Gemeinde zu gucken, was brauchen die Leute? Wie kann ich ihnen da begegnen? Wo können sie Jesus kennenlernen? Bin ich bereit, loszugehen? Wir haben vor einigen Wochen die Werke der Barmherzigkeit gehört, die Gerd erwähnt hat. Hungrige kleiden, durstige tränken, trauernde trösten, Zeit verbringen. Bin ich dazu bereit? Manchmal muss ich die Leute suchen, manchmal fallen sie mir vor die Füße. Sehe ich die Menschen mit den Augen Jesu? Schenke ich ihnen Zuwendung? Oder fühle ich mich in meinem Programm gestört? Traue ich Gott noch zu, dass er das Unmögliche möglich macht und Menschen, die ich schon aufgegeben habe, doch noch verändern kann? Ich weiß nicht, ob ihr die Pfarrerin aus Lüdenscheid kennt, Monika Deitenbeck-Goseberg. Sie ist leider am vergangenen Freitag plötzlich gestorben. Ganz überraschend, kurz nach ihrem 65. Geburtstag. Sie war eine Kämpferin für Obdachlose in ihrer Gemeinde. Und sie sagt, über sich selber hatte sie gesagt, das, was ich tue, tue ich von ganzem Herzen mit Leidenschaft. Ich liebe von ganzem Herzen Jesus und will ihn lieben, will sein Nachfolger sein. Und dann hat sie einen Satz zitiert von ihrem Vater, der ebenfalls Pfarrer war. Wofür sind wir auf der Welt? Durch unser Dasein soll es für andere leichter werden, zu leben, zu lieben und zu glauben. Durch unser Dasein soll es für andere leichter werden, zu leben, zu lieben, zu leiden und zu glauben. Wir können das Leid aus dieser Welt nicht abschaffen und die Traurigkeit und die Probleme. Aber wenn wir ein Stück den Menschen Jesus näher bringen können und sie dadurch auffangen und die Liebe Jesu durch unser Leben strahlt, dann können wir etwas verändern. Trauen wir der Gegenwart Gottes? Tun wir das, was wir tun können und lassen Gott das Seine tun. Ich möchte euch zum Schluss noch eine kleine Geschichte vorlesen, auch von Bettina Becker. Es ist eine Geschichte aus dem Zoo. Was machen wir im Zoo? Du Papi, fragt das kleine Kamelkind, warum haben wir eigentlich zwei Höcker auf dem Rücken? Da antwortet der Kamelvater mit rauer Stimme, damit speichern wir Nahrung, wenn wir durch die endlose, raue, gefährliche Wüste ziehen. Und Papi, warum haben wir so lange Wimpern? Der Kamelvater sagt, damit uns der Wind nicht den Sand in die Augen bläst, wenn wir durch die endlose, raue, gefährliche Wüste ziehen. Und Papi, warum haben wir Hufe anstelle von Füßen? Der Vater sagt, damit wir nicht im Sand einsinken, wenn wir durch die endlose, raue, gefährliche Wüste ziehen. Und Papi, was machen wir dann im Zoo? Ja, es ist so schön im Zoo. Wir werden bestaunt, vielleicht manchmal bewundert. Aber es ist manchmal auch gut rauszugehen, sich verändern zu lassen. Bei Zachäus ist der Tisch gedeckt und Jesus ist schon da. Er sitzt da und er lädt alle zur Gemeinschaft ein und zu einem Leben mit ihm. Ein Platz für dich und mich ist frei. Vielleicht zum ersten Mal, dass du dir wünschst, dabei zu sein. Wenn du dir das wünschst, dann kannst du mit uns sprechen. Mit uns aus dieser Gemeinde oder mit jemand, dem du vertraust. Und er lädt auch die ein, die schon länger auf dem Weg sind, die vielleicht frustriert sind, die traurig sind, die, wie der Bruder von dem verlorenen Sohn sagt in dem Gleichnis, was Jesus erzählt hat, ich bin schon so lange dabei, für mich machst du keine Party. Jesus lädt alle ein an seinen Tisch. Die, die verloren waren, die seine Gebote halten und trotzdem manchmal traurig sind, die, die viel Leid ertragen müssen, die Halunken sind in unseren Augen. Bei Zachäus ist der Tisch gedeckt und Jesus ist schon da. Er lädt uns ein. Ich wünsche mir, dass noch viele diese Hoffnung finden und dass du und ich darauf hinweisen könnten, sodass unser Leben ein Leben sein kann, durch das es für andere leichter wird, zu leben, zu lieben, zu leiden und zu glauben. Amen.